Ich bitte einmal alle Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, die Hände zu heben. So, jetzt muss ich Protokoll führen. Nee, die Hände bleiben oben. Welches Land? Estland. Alle, die in Estland geboren sind, dürfen die Hände wieder senken. Alle, die nicht in Estland und nicht in Deutschland geboren sind, behalten die Hände oben. Da ganz hinten in der Ecke. Kirgisien. Selbe wieder, alles, was in Kirgisien auch geboren ist, bitte die Hände wieder senken. Ich will einfach mal wissen, wie viele Länder haben wir hier eigentlich? Deine Frau? Kasachstan. Okay, dann muss ich selber die Hand auch senken. Da hinten, die letzte Reihe. Russland. Okay. Russland hätten wir noch. Dann ganz hinten Rosi. Brasilien. Da wären wir schon beim dritten Kontinent. Und die Reihe davor? Oder wo war das? Auch Brasilien? Davor war noch jemand. Haben wir jetzt nur fünf? Ah, da vorne noch. Ja, stimmt. Welches Land? Bitte? Algeria. Nigeria. Ach, ich dachte schon. Nigeria. Dann sind wir beim vierten Kontinent. Fehlt noch jemand? Oh, da vorne, ja. In den Niederlanden. Okay. Da sind wir, glaube ich, bei acht Nationen und vier Kontinente. Ja, ich glaube, da kommt einiges zusammen. Man könnte jetzt hier noch ein paar andere Fragen stellen, um festzustellen, wie unterschiedlich die Menschen hier sind. Man könnte zum Beispiel fragen, welche Parteien wählt ihr? Welche Sprachen sprecht ihr? Ja, okay, Parteien ist vielleicht ein bisschen, naja. Es gibt viele Möglichkeiten zu gucken, wie Menschen wie unterschiedlich sie sein können. Die Herkunft macht oft einen Riesenunterschied aus. Ist etwas, das uns stark prägt. Das Land, aus dem wir kommen, unsere Kultur, aus der wir kommen. Aber es gibt auch viele andere Dinge, die im Laufe unseres Lebens uns auch wirklich verändern können. Allein ein und dieselbe Nation, aus der man kommt, und man hat unterschiedliche Familien und man denkt sich, boah, die können nicht aus demselben Land sein. Das gibt es auch. Es gibt sehr viele Geschichten, wie man einfach gucken kann, hey, bist du jetzt genauso wie ich oder bist du anders? Ich möchte eine Stelle aus Kolosser vorlesen. Das ist Kolosser 3, Abvers 11. Es geht in diesem Abschnitt am Anfang darum, dass Paulus halt zeigt, hey, was ist eigentlich so eure Vergangenheit und jetzt, wie solltet ihr eigentlich sein? Und da legt er dann halt die Betonung gerade auch auf die Unterschiede und da schreibt er, was diese neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu einem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einem vollkommenen Einheit zusammenschließt. Den Frieden, der von Christus kommt, regiere in euren Herzen. Regiere in euren Herzen alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voller Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst diese Botschaft von Christus euch in ihrem ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Vorweg, das ist eine ziemlich hohe Messlatte, mal wieder. Paulus hat irgendwie so die Angewohnheit, hohe Messlatten zu setzen, die man so nicht erreichen kann. Würde ich zumindest von mir so denken, wenn ich dann so auch andere also richtig perfektionistische Menschen mal betrachte, die unterscheiden sich definitiv von mir. Selbst die schaffen das nicht. Aber Paulus geht hier auch am Anfang noch ein bisschen weiter und sagt erstmal, guck mal, hey, ist Vergangenheit und Zukunft, Gegenwart auch bei euch. Und zeigt uns, was uns ausmachen sollte und geht aber auch darauf ein, was uns ausgezeichnet hat. Bei dem alten Menschen, bei unserem alten Sein, macht er Aufzählungen wie sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaften, böses Verlangen und die Habgier. Und sagt, okay, das war eure Vergangenheit. Interessanterweise geht er dann aber auch ihr habt früher euch so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt, doch jetzt legt alles ab, Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, kein falsches Wort darf über eure Lippen kommen, wo man sich dann denkt, okay, hier so mit sexueller Unmoral, Schamlosigkeit und so weiter, das war eure Vergangenheit, aber jetzt gerade müsst ihr noch Wut ablegen. Okay, so viel ist vom alten Menschen wohl doch noch nicht weg. Wenn ich Wut, Bosheit und ja, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen und gleich danach belügt einander nicht mehr. Also wenn ich jetzt hier in die Runde sagen müsste, ey, belügt euch nicht mehr. Also bis jetzt habt ihr es ja ständig gemacht, aber jetzt bitte nicht mehr. Das ist irgendwie schon ein hartes Wort. Aber das ist das, was Paulus beschreibt, wie die Gemeinde und beziehungsweise die einzelnen Personen in ihrer Vergangenheit waren und teilweise noch sind. Und gleichzeitig beschreibt er dann in den gleich darauf folgenden Versen, hey, warte mal, ihr seid jetzt ein neuer Mensch. Und was diesen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob ihr Jude oder Grieche seid, beschnitten, unbeschnitten. Die nächste Aufzählung ist auch wirkt ein bisschen hart, so ungebildet oder sogar unzivilisiert. Okay, ich frage jetzt nicht, wer sich für unzivilisiert hält. Sklave oder freier Bürger? Okay, die Unterscheidung müssen wir hier leider nicht mehr, also zum Glück nicht mehr so stellen. Ist aber auch ein neues Phänomen, müssen wir dazu sagen, wenn man so die ganze Weltgeschichte betrachtet und eigentlich, ja, Sklaverei gibt es immer noch, offiziell abgeschafft, aber sie gibt es immer noch. Aber wir haben Arbeitgeber, wir haben Arbeitnehmer und manche von den Arbeitnehmern würden sich vielleicht bei Sklave doch melden. Auch wenn das offiziell nicht mehr da sein sollte. Paulus begründet den neuen Menschen damit, ganz am Ende in der Formulierung, dass das Einzige, was zählt, Christus ist, denn er ist alles in allen. In jedem von uns sollte alles, was da sein sollte und was zählt, sollte Christus sein, in jedem Einzelnen von uns. Er muss zwar trotzdem so Ermahnungen sagen, belügt euch nicht mehr, aber er sagt, ihr habt Christus. Und deshalb sollte es keine Unterschiede mehr zwischen euch geben, die irgendwie groß von Bedeutung wären. Deshalb sollt ihr die Kraft haben, euch anders zu verhalten. Darum kleidet euch ein tiefes Mitgefühl in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Die Legitimation, warum ich das kann, ist ja eigentlich, Christus ist in mir. Christus ist alles, was ich bin, alles, was ich sein sollte. Und darum, weil das so ist, kann ich mich so bekleiden. Ich finde es interessant, dass er hier von diesen Eigenschaften redet als Kleidung, die ich anziehe. Etwas, das ich überwerfe. Das ist ja nicht das mein Körperteil, das ist nicht Teil meines Körpers an sich, das ist das, womit ich mich nach außen auch präsentiere. Ich glaube, ihr seid alle ganz froh, dass ich mich mit Kleidung präsentiere. Aber das ist jetzt das, was er meint, wie wir uns nach außen hin präsentieren sollen, was uns auszeichnen soll, was man als erstes sehen soll. Weil als erstes sehen die Menschen nun mal nicht, Jesus lebt in dir. Das, was die Menschen sehen, ist, wie ihr euch benehmt. Ich habe noch keinen Christen getroffen, den ich erkannt hätte, einfach nur, weil ich gesagt habe, boah, ich kann jetzt durch seine Augen sehen und sehe sofort, da ist Jesus. Wenn ich einen Christen erkannt habe, dann war es daran, wie er sich verhalten hat. Was er gesagt hat, wie er gedacht hat, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Daran habe ich gesehen, dass Christus in ihm war. Ich muss dazu aber sagen, jetzt, dass manche dieser Aufzählungen mich dann auch so treffen. Also Geduld, ja, damit kann ich leben, ne? Das kriege ich hin. Rücksichtnahme, außer im Straßenverkehr kriege ich das auch hin. Aber an dem Punkt arbeite ich auch noch. Bescheidenheit wird schwieriger. Wird schon schwieriger. Freundlichkeit, okay, mir setzt man eher ein ernstes Gemüt vor. Also jeder von euch kann ja gucken, wie er an dem Punkt ist. Ich finde, das kann meine Frau wesentlich besser als ich. Tiefes Mitgefühl. Also ich hätte ja schon meine Schwierigkeiten mit Mitgefühl, ja, aber tiefes Mitgefühl. Ja, ist halt schlimm, ist traurig, aber das könnte ich nicht tiefes Mitgefühl nennen, was mich dann erfüllt. Wenn ich sehe, was in der Welt passiert, wenn ich sehe, was anderen Menschen passiert, dann finde ich das manchmal schlimm und ja, es ist doof und ja, da sollte man was tun und jemand sollte etwas tun. Aber bin ich wirklich im Herzen erschüttert? Ich weiß nicht, also bei mir könnte ich das manchmal nicht so sagen. Andere Leute von euch würden diese Liste jetzt anders füllen. Andere Leute würden vielleicht sagen, Geduld, das kriege ich nicht auf die Kette. Das klappt einfach nicht mit der Geduld. Aber Paulus macht diese Liste jetzt nicht einfach so. Paulus macht jetzt nicht einfach so eine Liste und sagt, okay, das soll jetzt keine Rolle mehr spielen und so sollte ich jetzt verhalten. Man muss dazu sagen, das ist ja der Kolosserbrief. Und wenn Paulus im Kolosserbrief schreibt, da ist weder Jude noch Grieche und dann die Aufzählung weitermacht und dann, da ist weder Sklave noch freier Bürger, dann hat das was Persönliches. Wer von euch kennt die Person Onesimus? Wow, 5 Hände. Der Kolosserbrief endet am Ende auch mit den üblichen Grüßen von Paulus. Und eine der Sachen, die er dabei schreibt, ist, zusammen mit ihm schicke ich euch Onesimus, unseren treuen und geliebten Bruder, der aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Wer ist dieser Onesimus? Ein entflohener Sklave kehrt zurück in seine Heimat. Wenn Paulus hier schreibt, hey, hier ist weder Jude noch Grieche, hier ist weder Sklave noch Freier, dann schickt er mit diesem Brief einen zweiten Brief mit, überbracht von einem entflohenen Sklaven an seinen Herrn. Darauf steht die Todesstrafe, also Kreuzigung für einen entflohenen Sklaven. So viel erstmal vorweg. Ich lese jetzt einfach mal einen Abschnitt aus dem Brief Philemon vor. Das ist nämlich genau dieser Brief, den Paulus an den Besitzer des Sklaven schreibt, wie er mit diesem Sklaven umzugehen hat. Aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten. Ich könnte es dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter Berufung auf Christus hätte ich die volle Freiheit dazu. Doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Ich tue es als der Ältere von uns beiden. Ich tue es als der Paulus, der jetzt sogar für Jesus Christus im Gefängnis ist. Es geht mir in meiner Bitte um jemanden, den ich als mein Kind betrachte, jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Jesus Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze, doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück, ihn, der mir so ins Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten. Genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht erzwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Und nicht mehr als Sklaven, sondern als etwas Besseres, als einen geliebten Bruder. Das ist die Bitte eines Paulus für einen entflohenen Sklaven an seinen Herrn. Und ich glaube, dass jeder hier gemerkt hat bei diesen Worten, was für eine Emotionswelt Paulus bei diesem Mann trifft. Und noch, was noch packender ist, wie ich finde, ist, wie er diese Bitte an den Herrn richtet. Er sagt zwar, hey, ich bin ein Apostel und ich habe dich zum Glauben geführt. Eigentlich könnte ich es dir auch befehlen, aber ich tue es nicht. Ich bitte dich um Christi Willen, nimm ihn an als einen Bruder. Wenn Paulus sagt, hier ist kein Sklave und kein freier Bürger, dann sagt er das nicht nur einfach der Gemeinde so theoretisch und jetzt macht mal was draus. Er erwartet das auch ganz praktisch von dieser Gemeinde. Er erwartet das ganz praktisch von demjenigen, bei dem sich die Gemeinde trifft, zu Hause. Das war nicht einfach nur ein normales Gemeindemitglied in diesem Fall. Das war der Hausherr, bei dem sich die Gemeinde getroffen hat. Sein Sklave ist entlaufen und wie dieser Sklave irgendwann im Gefängnis bei Paulus landet, ich weiß nicht, Gott hat so seine Wege. Aber irgendwie landet dieser Sklave bei Paulus im Gefängnis, bekehrt sich und wird nachher zurückgeschickt von Paulus zu seinem Herrn. Was übrigens auch ein Wahnsinnsglaubensakt von dem Sklaven an sich ist. Wie gesagt, darauf steht die Todesstrafe. Auf das, was er getan hat. Paulus erwartet ganz praktisch, lebt dieses Mitgefühl, lebt diese Freundlichkeit, lebt diese Liebe und es gibt keinen Unterschied, der von Bedeutung ist. Das Einzige, was zählt, ist Christus in allen und alles in allen. Und Paulus ist so herausfordert von der Gemeinde und in diesem Fall von einem sehr hohen Tier in der Gemeinde, nenne ich es mal, dann kann man das, glaube ich, auch von uns verlangen. Nur die Frage ist, wie setzt man das um? Wir haben jetzt ein Neujahr. Wir haben Vorsätze. So die einen oder anderen haben sicher Vorsätze getroffen. Und wir haben gerade eine Liste gehört, die Paulus verlangt, hey, daran sollte man sehen, dass Christus wirklich alles in euch ist. Tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas anzulasten hat. Er sagt sogar, das vollkommene Band, das uns zusammenschließt, soll die Liebe sein, die uns verbindet. Und der Friede, der von Christus kommt, soll uns erfüllen. Ich glaube, dass jeder von uns in irgendeinem dieser Punkte Defizite hat. Und ich glaube auch nicht, dass es arrogant ist, das zu sagen. Jeder von uns hat irgendwo seine Defizite in diesen Punkten. Und mir geht es jetzt an dieser Stelle eher um den Fokus, nicht zu sagen, jetzt Neujahrsvorsätze sollen sein, ich esse jetzt weniger von dem oder dem, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber wie wäre es mit einem Neujahrsvorsatz? Hey, in diesem Jahr, ich möchte es lernen in diesem Jahr, dass Christus mich auch an diesem Punkt erfüllt, weil ich das bis jetzt nicht hinkriege. Und ich stelle mir dafür auch Punkte auf, wie ich das schaffen kann. Okay, ich habe keinen Sklaven, der entlaufen ist, an dem ich Liebe üben kann. Aber vielleicht fällt mir jetzt jemand ein, wenn ich sage, Freundlichkeit kriege ich nicht hin. Fällt mir ein Mensch ein, gegen den ich nicht freundlich bin. Und dann kann ich mir die Frage stellen, ja, wie kriege ich das denn jetzt hin? Kann ich mir auch eine Erinnerung setzen, einmal pro Woche oder einmal im Monat, vielleicht ist das schon schwer genug, einmal freundlich zu diesem Menschen zu sein. Und wenn man das nur oft genug übt, dann kriegt man das vielleicht auch hin. Wenn ich weiß, ich bin im Straßenverkehr nicht geduldig, dann kann ich das auch lernen. Und ich kann Freunden erzählen, hey, das will ich jetzt auf jeden Fall schaffen. Das kann ich auch im Hauskreis anwenden und sagen, hey, in diesem Punkt muss ich aber noch arbeiten. Da ist Christus noch nicht alles in mir. Da ist noch dieses alte Ich. Deshalb muss Paulus da noch sagen, hey, hör auf zu lügen. Es gibt noch dieses alte Ich, es gibt noch dieses ungeduldige, dieses ständig wütende Ich. Lehre mich die Geduld. Und so können wir uns da auch eine Messlatte legen, wo wir sagen, okay, ich möchte es messbar haben. Ich möchte messbar haben, dass ich das ausprobiert habe, dass ich da etwas getan habe und nicht nur einfach gesagt habe, ja, ich möchte, dass das so wird. Ich kann das ins Gebet nehmen, mit alleine und mit Freunden und ich kann mir auch Vorsätze setzen, wie kann ich das jetzt umsetzen? Oder speziell, welchen Menschen gegenüber brauche ich das noch? Bei welchen Menschen fehlt mir das tiefe Mitgefühl? Vater, ich danke dir, dass du uns eine so große Gemeinde geschenkt hast, die vielseitig ist, wo wir Menschen von verschiedenen Kontinenten aus unterschiedlichsten Kulturen haben. Und ich danke dir, dass wir voneinander lernen können, dass wir uns einander annehmen können, ja, als Christen, bei dem ich den Fokus auch wirklich darauf legen kann, dass du das Einzige bist, das am anderen wirklich zählt. Seine Herkunft, seine Sprache ist dann alles egal. Und dass ich dann auch die Geduld aufbringe, mit anderen Menschen umzugehen, die nicht so sind, wie ich es gerne hätte. Dass ich das Mitgefühl wirklich aufbringe für Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Und dass ich das auch ja sichtbar machen kann in Taten und nicht nur in Worten. Amen.